Hasse Hassel Podcast, Körper und Geist stimmen.
I have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.
Hallo meine lieben Hörer und Hörerinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Rahmen des Podcasts Und was glaubst du? Von der Sächsischen Kirchenzeitung Der Sonntag und der Mitteldeutschen Kirchenzeitung Glaube und Heimat und auch meinem Podcast von mir, Valentine Weigel, der Marcel Hassel Podcast. Heute haben wir ein ganz spannendes Thema und irgendwie auch ein bisschen tricky Thema und schwieriges Thema. Ich sitze hier mit der lieben Maxi. Maxi, willst du dich vorher noch mal kurz vorstellen, bevor wir hier in dieses Thema reingehen, was ich gleich verraten werde, um was es geht?
Ja, na klar. Also ich bin die Maxi, der Host des Podcasts Und was glaubst du? Vom Sonntag aus Sachsen und Glaube und Heimat aus Mitteldeutschland.
Und zwar geht's heute um den Lobgesang der Maria. Und wir haben eben schon im Vorgespräch so ein bisschen gemerkt, dass wir beide das Thema bis zur Aufnahme so ein bisschen verdrängt haben, weil wir nicht ganz so viel damit anfangen können. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir beide evangelisch sind.
Das mag sein.
Maybe. Man munkelt. Und wir haben ehrlicherweise, weil wir so lost waren, auch beide unabhängig voneinander ein bisschen ChatGPT ausgefragt. Ich glaube, das sagt schon sehr viel über unsere Maria-Frömmigkeit. Die ist so ein bisschen nicht vorhanden. Aber wir haben uns trotzdem versucht, schlau zu machen und wir dachten, vielleicht geht es den Hörenden ja auch ähnlich, dass wir den Lobgesang am Anfang einmal vorlesen und du, Maxi, vielleicht nochmal kurz erklärst, was ist denn irgendwie der Kontext?
Genau, ich würde es erstmal einordnen. Mhm. Also Maria, wie wir ja wissen, ist die Mutter Jesu und ihr wird ja die Schwangerschaft verkündigt durch einen Engel und der Engel kommt zu ihr und sagt, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Das ist schön, wenn schon alles vorher so klar ist. Du musst dir keine Gedanken um den Namen machen. Das finde ich irgendwie, ist nett.
Ja, das ist wirklich nett.
Und wir wissen ja dann aus der Geschichte, dass es auch so kommt.
Ja, man muss sich auch keine Gedanken über das Geschlecht machen.
Nee, es steht da erst schon fest. Es gibt keinen Babyshower.
Ja, das stimmt.
Mit Gender Reveal.
Ja, genau.
Und daraufhin geht sie zu ihrer Verwandten. Elisabeth macht sich da auf einem beschwerlichen Weg durch ein Gebirge und Elisabeth ist schwanger und zwar schon 6 Monate weiter.
Wir haben eben schon gesagt, vermutlich könnten die beiden dann ihre Kinder in so gemeinsame Schwimmgruppen und sowas tun, weil es ja wirklich nur ein halbes Jahr Unterschied ist.
Genau. P-Kip-Kurs und
Jordan.
So. Und die Elisabeth sagt es so schön, als Maria bei ihr ist, das Kind hüpfte in ihrem Leibe. So kann man es lesen in
das
der
finde ich auch ein ganz
Lukas-Evangelium.
Bild irgendwie. Das
ist auch sehr bekannt. Also das kennt man
ja,
irgendwie.
Das,
ne? Das Kind hüpfte in ihrem Leibe.
Ja, so beides. Es gibt ja diese eine Stelle, Maria bewegte diese Worte in ihrem Herzen.
Genau.
Und dann das Kind hüpfte in ihrem Leibe.
Ja.
Also Maria schon auch ganz schön.
Genau, genau.
Körper und Geist, würde ich sagen. Sehr.
Und sie kommt an Dynamik bei Elisabeth und spricht dann das Magnificat. Ich kann es ja kurz mal vorlesen.
Mhm.
Also steht im ersten Lukas, Vers 46 geht's los. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige vom Thron hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt. Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, um der Barmherzigkeit zu gedenken, wie er zu unseren Vätern geredet hat, gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Und das Ganze endet dann noch mit so einem nachläufigen Satz. Und Maria blieb ungefähr 3 Monate bei ihr und sie kehrte zu ihrem Haus zurück. Und ihr ist in dem Fall natürlich Elisabeth.
Fast dann eigentlich bis zur Geburt, oder? Wenn sie 6 Monate schon schwanger war,
plus drei.
Aber sechs Monate kann sie ja gar nicht schwanger gewesen sein, denn dann wäre Elisabeth ja schon im zwölften Monat
Ach so,
gewesen.
Ja. Mathe war noch nie so mein. Deswegen habe ich Theologie studiert. Ja. Die erste spannende Frage, du hast ja gesagt, du liest jetzt das Magnificat vor. Warum heißt das denn so und warum heißt das nicht einfach Lobgesang Maria?
Ja, es heißt im lateinischen Text Magnificat anima mea dominum. Für alle mit kleinem und großem Latinum ganz kurz nochmal die Nachhilfe und Leute, die natürlich auch kein Latinum haben. Meine Seele preist den Herrn, heißt das.
Und dieses Magnificat heißt sowas wie auch so groß machen, würde ich sagen, oder?
Also meine Seele macht den Herrn groß, genau, sozusagen.
Ja. Mhm. Ist ja so ein bisschen freie Übersetzung auch, aber wenn man so dieses Wort an sich betrachtet, heißt es groß machen. Und da ist schon ganz viel drin, finde ich, was sich dann auch in dem Text so widerspiegelt. Dieses groß machen, aber gleichzeitig auch dieses klein machen, weil ich finde die ersten Zeilen, finde ich, fast am prägnantesten. Kannst du die noch mal kurz vorlesen?
Die kann ich noch mal lesen.
Für alle, die es eben vielleicht nicht ganz genau gehört haben.
Genau. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist hat gejubelt über Gott, meinen Retter. Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Denn Großes hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name.
Das ist ja total spannend. Wir haben einmal dieses, meine Seele und mein Geist, also auch diese Unterscheidung finde ich spannend. Und dann geht es um Großmachen und dieses Ehrwürdige. Und dann plötzlich macht sie sich selbst aber klein. Also ja, wir haben diese immense Spannung zwischen Großmachen und die niedere Magd, oder?
Genau, und sie also, nennt sich selbst so. Ja. Also sie spricht von sich in der dritten Person, denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd.
Was machen wir damit?
Man würde ja normalerweise sagen, meine Niedrigkeit, ja, oder sowas, ja. Ja, ich kann mir vorstellen, dass dieser Text natürlich von einem Mann geschrieben wurde, der sich vielleicht nicht gut in die Rolle der Maria hineinversetzen konnte. Ich weiß es nicht. Das ist jetzt nur ein Beispiel.
Ja.
Vielleicht kannst du da als Theologin oder Fast-Theologin da noch mehr zu sagen.
Na, ich finde es ganz spannend, dass sie selbst sich niemals von alleine groß machen würde, sondern sie macht es ja wirklich von der Beziehung zu Gott abhängig.
Ja.
Und fühlt sich dadurch erst groß und emporgehoben. Und wir haben ja in diesem ganzen Lobgesang dieses Demutgefühl. Und ich habe letztens in einem Seminar in der Philosophie gelernt, dass die Theologie die Demut gleichzeitig als werteerhebend beschreiben und betreiben kann. Und diesen Gedanken fand ich ganz spannend, weil ich habe Demut vorher eher immer als Kleinmachen wahrgenommen, auch für mich, wenn ich irgendwie sage, ich bin demütig, habe ich nie mit werteerhebend oder Großmachen verbunden. Aber wenn ich jetzt, seitdem denke ich irgendwie länger drüber nach und ich finde wirklich, dass die christliche Kirche, dieses Demutgefühl ist zugleich so ein ganz stärkendes Gefühl und ich finde, das spiegelt sich total in diesem Lobgesang der Maria wieder, weil sie macht sich demütig, aber nicht klein. Sie sagt ja selber, sie war vorher eine Magd, eine arme Magd, aber jetzt durch diesen Auftrag oder durch die Verheißung,
durch die Schwangerschaft,
sag ich mal, genau, und durch die Schwangerschaft, ja, wollen wir das Kind mal beim Namen nennen?
Genau.
fühlt sie sich ja demütig, aber so dieses Werteerhobene, also sie ist ja total hin und weg irgendwie, dieses, ich glaube, vielleicht kann man die Spannung auch so erklären, dass sie es selbst doch gar nicht so fassen kann mit diesem Großmachen, Kleinmachen, was passiert hier? Also ihr ganzes Leben verändert sich ja gerade in so kurzer Zeit.
Ja, und wir gehen mal davon aus, dass sie noch sehr, sehr, sehr jung war, ja?
Ja.
Also,
was denkst du so circa? 14? Oder was sagt die Wissenschaft?
Das liest 14? Man ja. immer so, ja?
14 ist immer so dieses, ja.
So dieses klassische Marienalter.
Das ist ja auch ganz spannend. Ich musste mal im Petersdom Vortrag über die Pietà halten, wo sie so Jesus in den Armen hält. Mhm. Für alle, die mal nach Rom gehen, in den Petersdom, das ist gleich rechts, wenn man reinkommt. Und mittlerweile auch hinter einer Glaswand, weil die so oft beschädigt wurde.
Okay, und wie die Mona Lisa.
So genau, und auch so wertvoll ist. Und wir wissen ja, Louvre ist nicht mehr so sicher.
Wir wissen jetzt alles Passwort vom Louvre,
genau,
oder?
Und das Das ist so spannend, weil Jesus ist ja relativ groß und sie hält ihn in den Armen als junge 14-jährige Frau und sieht auch im Gesicht ja immer jung aus, egal um welche Darstellung es geht.
Ja, absolut.
Sie ist immer die junge, reine, unbefleckte. Und das finde ich in der Kunst auch so spannend. Sie ist ja nie, bei Jesus hat man ja fast so alle Darstellungen, einmal den Leidenden, den Starken, den Schwachen, den Ausgemerkelten, den Blutenden. Aber Maria immer on top.
Oder? Eine Mutter, die auf sich achtet. Ja, genau.
Selbst so. Immer top hergemacht. Was würdest du sagen, mit was hängt das zusammen? Natürlich einmal dieser Fokus auf dieses Unbefleckte und die Reinheit.
Ja. Und natürlich die Mutter Gottes. Also ich würde sagen, das ist was zutiefst Katholisches auf jeden Fall. Wir als Protestanten haben ja gar nicht so viel mit Maria am Hut. Ja. So, ne? Also wir kennen bestenfalls das Magnificat und wir haben jetzt beide in der Vorbereitung gemerkt, wir kennen es eigentlich gar nicht.
Ja, genau.
Oder die Maria in der Weihnachtsgeschichte ist uns vielleicht noch ein bisschen näher als die Maria, die gerade mal die Schwangerschaft verkündigt bekommt durch den Engel.
Und in unseren Kirchen ja auch relativ selten groß dargestellt oder.
Richtig, um nicht zu sagen, gar nicht, wenn ich so überlege.
Das, ja, stimmt.
Genau. Also ich kann mir vorstellen, es ist was zutiefst Katholisches, weil da ist ja die Marienverehrung so on top. So.
Ja.
Und es ist so diese Reinheit, denke ich, diese unbefleckte Empfängnis, die wir ja auch als Protestanten zumeist doch sehr kritisch beäugen.
Ja, ja.
Aber auch natürlich viele Katholiken. Also es ist ja nicht so, dass die Katholiken heute sagen so, ja.
Aber das ist wirklich spannend, als ich in Rom war, 15. August. Das ist so ein großer Feiertag da. Mhm. Und was denken wir in Deutschland, 15. August? Ja, ist halt ein Tag wie jeder andere. Aber das wird so zelebriert.
Du redest von Maria Himmelfahrt.
Genau, richtig? Maria Himmelfahrt. Mhm. Und ich habe eben in der Vorbereitung auch nochmal nachgeschaut. Im Italienischen heißt das Maria Assunta. Und Assunta ist das Partizip von dem Verb assumere. Und das heißt so viel wie angenommen sein. Also passt auch wieder sehr gut zu dem Text. Aber auch gleichzeitig heißt es sowas wie eingestellt sein. Also da merkt man ja auch irgendwie wieder diese Abhängigkeit, die Maria trotzdem auch hat. Weil wir haben eben in der Vorbereitung auch gelesen, es wird oft auch feministisch verwendet.
Mhm.
Und ich bin noch hin und her gerissen, ob ich das wirklich so feministisch empfinde, weil Maria ist ja auch in einem starken Abhängigkeitsverhältnis, was ihren eigenen Wert und ihr Gefühl und ihre Aufgabe und ihren ganzen Lebensentwurf ja eigentlich
angeht, auch historisch.
Ja.
Also sie ist ja nichts ohne ihren Mann zum Beispiel, womit ich jetzt Josef meine, oder ohne ihre Eltern oder so, ja?
Ja.
Genau. Und sie ist einfach mal faktisch wahrscheinlich 14 Jahre alt. Da passiert ja sowieso noch nicht so viel in Sachen Eigenständigkeit.
Ja, 14. Das haben wir mit 14 gemacht. Ja, also das ist, und es gibt ja sogar berühmte Musikstücke von Bach, da wird jeder gleich so ein bisschen Weihnachtsstimmung bekommen.
Ja, es klingt ein bisschen nach einem Weihnachtsoratorium so, ja. Vor allem, also natürlich hat es so diesen bachschen Klang.
Ich überlege gerade, Bach war aber evangelisch, oder?
Bach war evangelisch.
Aber das ist ja auch spannend, dass er dann so ein Magnificat schreibt. Also,
dass er sich mit Maria beschäftigt,
genauso viel mit Maria beschäftigt zu haben auch. Oder ihn scheint das sehr berührt zu haben. Das ist ja auch ganz spannend. Also warum? Also das wäre jetzt wirklich meine letzte Idee.
Es ist natürlich auch so
eine Hausarbeit.
Ja, total. Es ist natürlich auch so ein Hinblick auf Jesus. Also sie ist halt die Mutter von Jesus irgendwie so. Und dann, man achtet natürlich auch die Mutter so, ne? Ist ja generell so.
Ja.
So. Man mag ja auch total oft vom Partner, von Partnerin die Mutter so, ne?
Oder nicht.
Und als Christ mag man dann vielleicht auch die Mutter von Jesus. Ja.
Ja. Aber das, ich finde das eigentlich total spannend, weil das habe ich mir in meinem Auslandsjahr in Rom auch immer gedacht. Es ist so paradox. Also es wird die ganze Zeit vom Zölibat geredet und die Distanz zu Frauen, was ich als Frau ja auch sehr stark mitbekommen habe an der Universität, dass die Männer alle sehr viel Abstand nehmen. Und zugleich steht immer eine Frau im Mittelpunkt und wird so geehrt und gepriesen. Und man denkt sich so, hä, stopp mal, hä?
Ja.
Also wie siehst du das? Wie denkst du das?
Es klingt so ein bisschen paradox tatsächlich, ne? Ich kann mir vorstellen, dass es auch, weil es halt so tiefst zutiefst katholisch ist, dass es so ein Heiligenverehrungsding ist und dass Maria da unter den Top 3 ist auf jeden Fall.
Ja, ganz sicher.
Bei den Katholiken.
Ich glaube, das ist auch indiskutabel, da wird nichts angezweifelt. Aber glaubst du, das wird sich bei uns nochmal so ändern oder bleibt das so, dass wir mit Maria, also wir nehmen die so in der Weihnachtsgeschichte wahr, man spielt die auch gerne mal beim Krippenspiel.
Ja.
Aber ich glaube, so rein thematisch.
Also ich glaube nicht, dass Maria bei den Protestanten eine größere Rolle spielen wird als jetzt. Also das ist ja gerade schon erwähnt, so beim Krippenspiel. Und die Rolle ist immer super beliebt so unter den Kindern irgendwie so. Alle wollen immer irgendwie Maria sein. Josef ist immer so, ja, okay, der sagt halt nichts. Ja, irgendwie so, steht daneben. Und Maria erzählt ja auch noch ganz viel.
Ja, ne? Das stimmt. Würdest du sagen, das findest du okay so oder würdest du das gerne ändern, wenn wir jetzt so ein bisschen näher über Maria nachdenken?
Also ich kann mir vorstellen, mich auch noch mal näher mit diesem Typ Maria zu befassen, irgendwie so nach dem Motto, wer war denn das? Ich kann mich erinnern, es gibt eine Netflix-Serie, Maria, die heißt glaube ich auch Maria. Da geht es um das Leben der Maria und man sieht auch, wie der Engel kommt und ihr die Schwangerschaft verkündigt und so weiter. Und sie geht zu Elisabeth und ja. Es ist schon interessant, ja, wollte ich eigentlich damit
weil
sagen.
Weil auch plötzlich so eine Frau im Mittelpunkt steht und nicht mehr nur Jesus oder Josef. Ist ja auch total spannend, weswegen es ja wahrscheinlich so oft auch feministisch gedeutet wird. Jesus ist ja wirklich nur der Ehemann oder nur der Mann.
Ja.
Und es geht die ganze Zeit eher um Maria.
Du meinst Josef. Josef ist der Mann.
Josef ist der Mann.
Ja. Josef ist ihr Mann, der in Krippenspielen immer nicht viel Text hat.
Ja, oder?
Mhm. Ja.
Also ist ja auch total spannend, dass er sich nicht so ein bisschen fehl am Platz fühlt. Aber trotzdem wird er auch immer wieder thematisiert. Auf jeden Fall hatte ich ja auch mal ein Seminar über Maria, bis das ist ja anscheinend auch nicht so viel hängen geblieben. Aber was hängen geblieben ist, dass sie auch eine Brückenbauerin ist zwischen den Konfessionen. Wir können ja trotzdem nicht ganz so viel wie die Katholiken mit ihr anfangen, aber wir haben Bezug zu ihr. Und andere haben das ja auch. Und auch wenn man jetzt Theologie studiert oder sich viel damit befasst, ist auf jeden Fall die Diskussion um Maria oft ziemlich eigentlich eindeutig. Also ihre Rolle ist klar und es wird wenig angezweifelt. Der Papst hat das ja auch mit Ex Cathedra schon belegt, dass sie unbefleckt ist und als rein gilt und so. Und das ist ja auch spannend, dass Maria wirklich so straight durch die Kirchengeschichte so straight bleibt und die Jesusrolle, die Gottesrolle, die Trinitätsfrage, die ist ja hoch und runter.
Ja.
Kannst ja 10.000.
Und Maria ist so der Flat-Character.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall der sichere Hafen, wenn es um Sachen lernen geht. Ja.
Wie das bei Müttern so generell sein sollte, ja?
Ja, echt? Warum denkst du das?
Nein, du hast gerade sicherer Hafen gesagt. Ja. So, und das ist ja diese ganz klassische Mutterrolle. Du weißt immer, was dich erwartet, im Idealfall. Mütter sind immer gleich, Mütter haben immer gute Laune. Und wie man an Maria sieht, sie sehen auch immer gut aus.
Ja, genau. Ja. Stimmt. Ja, das ist ja aber auch total, auf der anderen Seite total gefährlich, weil man das ja immer so assoziiert. Mütter müssen perfekt sein, die müssen immer straight sein, gut aussehen. Aber wer weiß, wie es Maria irgendwie oft in echt ging. Wahrscheinlich
genau.
Auch, ja.
Genau.
Also da ist die Darstellung ja auch spannend, wenn man das mit unserer Gegenwart vergleicht. Das kann ja jede Mutter nachvollziehen, wie viel Stress das ist, dieses perfekt sein zu müssen und die perfekte Erziehung und alle geben noch irgendwie Tipps und man will nicht gestresst aussehen, man will keine tiefen Augenringe haben, obwohl man wahrscheinlich nur 2 Stunden schläft.
Ja.
Und das finde ich ja auch diese Stärke, dass Mütter dann trotzdem noch so viel Liebe zeigen können, so viel Geduld haben. Ich weiß es immer, wenn ich nach Hause komme und meine Eltern da sind und ich lerne in letzter Zeit total gerne in dem Zimmer von meiner Mutter, weil das so voller Liebe und Wärme ist. Das ist so ein Gefühl sui generis. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben, aber es ist so schön irgendwie alles. Und das ist ja auch dieses Mütterliche irgendwie so. Dieses,
genau.
Ich fühle mich total vertrauenswürdig und da kann ich die schlimmen Examensachen lernen. Dieses warme Gefühl. Und ich finde, das spricht auch so durch diese Lobgesangzeilen hindurch, oder?
Richtig, finde ich auch.
Ja, warm und liebevoll. Und sie spricht ja auch überhaupt nicht viel von sich, sondern will gleich so.
Na, sie erniedrigt sich auch selbst und erhöht Gott mit dieser Aufgabe, die Gott ihr gegeben hat. So. Sie ist so ein Werkzeug.
Ja, aber ein gutes.
Ja.
Ja, stimmt. Was würdest du sagen, was nehmen wir jetzt so mit für die Zukunft von Maria? Wenn uns nochmal jemand fragen würde, was so dein erster Einfall, den du zu Maria hast?
Ich würde sagen, so Superfrau irgendwie, so, weißt du, so allumfassende Mutter irgendwie so. Und letzten Endes ja auch von allem, so, wenn Gott ist der Vater so, und wenn Gott der Vater von Jesus ist, dann ist Maria für mich logischerweise auch die Mutter von allem, so, weißt du?
Ja, stimmt.
Ja.
Wenn man das größer denkt.
Mhm, genau.
Und dann, was ja auch ganz spannend ist in dem Lobgesang, sie spricht ja auch sehr ganzheitlich, also da ist ja sehr viel Bewegung drin, mein Geist, meine Seele. Das ist ja auch sehr tiefgründig. Also sie will ja wirklich auch so diese Gefühle affizieren bei allen. Also ihr geht es ja nicht nur um dieses rein Funktionale, ihr müsst jetzt alle glauben oder den Missionsbefehl. Mhm. Ihr geht es ums Gefühl.
Und da ist sie dann natürlich wieder mehr bei sich, ne? So, ja. du liest dann nichts mehr in der dritten Person, sondern meine Seele oder so, ja, irgendwie.
Ja. Mhm. Und es ist zeitgleich auch so ein politisches Gebet. Weil wenn wir die Zeilen mal angucken mit den Machtverhältnissen umdrehen, vielleicht kannst du die noch mal vorlesen, also wo die Mächtigen vom Thron runtergestoßen werden sollen.
Er hat Macht geübt mit seinem Arm, er hat zerstreut, die in der Gesinnung ihres Herzens hochmütig sind. Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen und Niedrige erhöht. Hungrige hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer fortgeschickt.
Also die Zeilen sprechen ja wirklich für dieses Umkehren von Machtverhältnissen. Also zum gleichen Zeitpunkt will sie nicht nur die Gefühle affizieren, redet vom Großmachen, sondern geht eigentlich auch noch politisch weiter. So dieses, jetzt sollen alle die Chance haben und auch die, die bis dato unberechtigt waren und mit Ungerechtigkeit behandelt werden. Das kennt man so von Maria ja eigentlich jetzt auch nicht.
Man kennt es eigentlich so von Jesus, ja?
Ja, genau. Mm,
genau.
Ja.
Ja, er lebt das Erbe seiner Mutter weiter.
Nicht weit vom Stamm.
Genau.
Der Marcel Hassel Podcast. Körper und Geist stimmen.
You have to break through this pain barrier, otherwise you will never get there.